herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier, präsentiert von der Bayerischen Staatsbrauerei Wein. Stefan, es begrüßen euch wie immer meiner einer, der Markenbotschafter der Brauerei, Matthias Ebner, und mein geschätzter Kollege, der Anton Christidone.
Servus, habe die Ehre. Auch in die Runde natürlich, schön, dass du wieder dabei seid. Wir haben ja schon mal im Podcast über den Corbinian gesprochen.
Richtig, den Gründervater des Weins, Stefan. Genau. Klosters und quasi damit auch, ob bewusst oder unbewusst, der Weinstephaner Braukultur.
Genau, genau. Und auch nach ihm haben wir ein Bier benannt, unseren dunklen Doppelbock.
Richtig.
Und das, ja, damit sind die sämtlichen Parallelen, die unser jetziges Thema mit dem Corbinian hat, wahrscheinlich schon fast erledigt.
Praktisch. Worum kann es gehen, wenn Sie jetzt dann so intensiv über den Schutzheiligen von Freising, den Patron von Freising reden und von einem Bockbier, das nach dem benannt ist. Worum geht's heute wohl?
Es könnte sein, dass der Fytus gemeint ist.
Und das ist ja auch ein Bock, habe ich gehört.
Wer das vermutet hat, liegt unglaublich richtig.
Ja.
Hat ein Rätsel gelöst, das sonst niemand zu lösen vermag.
Indiana Jones-like.
Das dem Riddler aus Batman angemessen gewesen war. Na, ganz ehrlich, Herrschaften, es geht um den heiligen Fytus, den Schutzpatron der Bierbrauer. Für uns eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit. So wichtig, dass wir auch unseren Weizenbock nach ihm benannt haben, den es ja seit 2007 gibt bei der Brauerei.
Mhm. Ein wohl gewählter Name für ein sehr gutes Bier. Und wie wir jetzt gleich ein bisschen lernen werden. Gut gewählt, ich wiederhole mich, aber passt da irgendwie dann, gell? Also, weil es gibt definitiv ja doch einige Parallelen. Und ja.
Ich denke, den Auftakt, bevor wir in das Bier direkt einsteigen, sollte man vielleicht kurz ein bisschen die Geschichte umreißen. Warum dieser heilige Fytus denn eigentlich, warum ist er heilig, was hat er so gemacht?
Genau.
Wir haben ja auch beim Corbinian-Podcast eine kleine Geschichtsstunde gehabt. Und dazu muss man natürlich sagen, Geschichte ist für uns als älteste Brauerei der Welt natürlich auch besonders wichtig. Die definiert uns, also die fast tausend Jahre, die wir jetzt hier am Weinstephaner Berg Bier brauen, da passiert einiges mit einem, ja. Da ist viel Entwicklung dahinter, viel Historie, viel Geschichte. Und der heilige Fytus hat natürlich seine ganz eigene Geschichte. Und er wurde ja als Sohn eines römischen Senators in Sizilien geboren. Italiener.
Ja. Römer. Quasi damals.
Genau. Ja. Wurde aber von Amme aufgezogen und vor einem Lehrer namens Modestus einem christlichen Glauben erzogen. Also das ist natürlich ganz wichtig. Es ist ja später ein Heiliger geworden. Aber, und jetzt sind wir wieder im Reich der Legenden auch.
Der Sagen.
Genau. Schon als Kind hat er angeblich Wunder gewirkt. Und sein Vater, trotzdem, dass er von Amme aufgezogen worden ist, haben natürlich die Eltern ja auch, waren ja dabei. Ja, es ist ja nicht so, als wäre er kein Kontakt gewesen. Aber der Vater hat es irgendwie gar nicht so gut gefunden. Der hat dann begonnen, diesen jungen Kerl, diesen jungen Bub zu misshandeln, zu schlagen.
Zu züchtigen, weil das geht ja nicht wunderwirken.
Genau.
Schlimm.
Sowas muss man einbremsen. Ja. Und vor Gericht wollte er eben seinem Glauben nicht abschwören. Ja. Wurde dann deswegen wieder geschlagen, hat sich wieder Misshandlungen aussetzen müssen. Und angeblich hat es dann auch eine göttliche Wirkung auf den Richter und dessen Schergen gehabt, denen dann die Arme verdorrten, weil sie eben den Fytus vor seinem Glauben wegbringen wollten. Nicht so ganz funktioniert.
Aber was macht man dann halt, wenn man die ganze Zeit verfolgt wird wegen irgendwas? Er ist halt abgehauen.
Er ist abgehauen.
Er hat sich geschlichen mit seiner Arme und seinem Lehrer und ist halt quasi weg.
Genau, und haben geflüchtet, ja, wurden aufgenommen, versorgt, aber dann auch entdeckt. Der Kaiser Diokletian damals, beziehungsweise wahrscheinlich nicht er selbst, sondern seine Schergen, seine Helfer,
haben quasi noch ihm rufen lassen. Genau. Das war nämlich das Interessante. Einerseits haben sie das halt angeblich diese Christen und vor allem wunderheilende Christen gar nicht leiden können. Aber anscheinend war ja der Sohn des Kaisers so irgendwie besessen, wahrscheinlich vom Teufel oder von wem auch immer. Und dann hat er noch einen Vitus quasi schicken lassen, dass der ihm hilft, seinen Sohn von diesem Dämon oder was auch immer zu befreien. Und das hat der gemacht. Und der hat dann quasi so einen Art Exorzismus da betrieben und hat den Sohn des Kaisers geheilt.
Und man könnte meinen, als Kaiser, als
Vater. Finde ich super, super, danke.
Fände man das gut. Im Endeffekt war es ein, schön, dass du meinen Burm geheilt hast. ab ins Gefängnis mit dir, weil Wunderheilung geht nicht. Ja, schwere Eisenplatten sollten ihn erdrücken, den Fitus hat nicht funktioniert.
Kessel, also sie wollten ihn halt einfach umbringen.
Sie wollten
aber hochkreativ, ja, muss ich auch dazu geben. Also ja, genau, die schweren Eisenplatten haben sie genommen, damit sie ihn quasi
erdrücken. Genau.
Hat nicht funktioniert, wegen göttlicher Fügung oder Interference, genau, wie auch immer. Einen Löwen haben sie auf ihn gehetzt, der ist dann zu einem zahmen Hauskätzchen geworden und hat sich anscheinend zu Fitus Füßen gelegt und geschnurrt. Dann wollten sie ihn mit heißem Öl durchkochen, braten, umbringen, hat auch nicht funktioniert, er ist da ausgestiegen aus diesem Ölbad, wahrscheinlich sogar noch mit einem Billing, ja,
ja,
klar, nehme ich an. Und ich kann Geschichte gut erzählen.
Ja, das ist ja.
Und dann hat man anscheinend noch ihn auf eine Streckfolterbank tun wollen und den da zu foltern. Und ein Blitz hat in diese Bank eingeschlagen und die kaputt gemacht. Also quasi alles, was sie probiert haben, lauter Sage, hat nicht funktioniert. Sie wussten jetzt nicht, was sie machen sollen. Wie sollen sie ihn umbringen?
Genau, und die Entscheidung wurde ihnen dann aber quasi abgenommen. Weil, und wir bleiben in der Legende natürlich, Engel zu ihm kamen, ihn gerettet haben und nach Lukanien brachten, wo er und seine Märtyrer zusammen einen sanften Tod im Gebet starben.
Ein Traum für jeden Heiligen, der Wunder wirkt.
Ein Traum für jeden, der vorher wochenlang gefoltert worden ist. Genau, aber ja, also so.
Das ist die Legende.
Ich meine, das ist die Legende. Wir wissen ja alle, dass diese Stoffe aus den Legenden sind, meistens irgendwo irgendwie einen wahren Kern bezüglich gewissen Einsatzes gehabt haben. Ob jetzt die Engel da runtergeflogen gekommen sind mit ihren Flügeln und sind zurückgeflogen haben, ja, das.
Man kann lass mal jetzt mal dahingestellt. Ich will jetzt niemanden da irgendwie was unterstellen, dass etwas nicht stimmen würde. Aber ich sage natürlich, das könnte auch der Stoff eines guten Marvel-Filmes sein.
Definitiv. Captain Fetus. Aber wie es so ist im Glauben, dieses Martyrium, das er ausgestanden hat, führt natürlich dann auch zu einer Verehrung.
Ja.
Und in den weiteren Jahren. Und
solche Geschichten haben sich damals halt natürlich dann verbreitet und,
genau,
und für war natürlich ein Werkzeug der christlichen Missionierung.
Absolut.
In ganz Europa.
Absolut. Und entsprechend hat sich dann in den weiteren Jahren, Jahrhunderten danach, diese Verehrung des Fitus fortgesetzt. Nach ihm wurden Kirchen benannt, Klöster in Sizilien, seiner Geburtsregion.
In ganz Europa.
In ganz Europa,
ich meine, genau. Im Deutsch heißt der Fitus ja Veit, der heilige Veit,
genau.
Sankt Veit. Und zum Beispiel in meiner Heimat Kärnten gibt es ein Sankt Veit, also eine ganze Ortschaft, eine ganze Stadt, die nach ihm benannt ist. Wie du schon gesagt hast, Klöster, Kirchen, Ortschaften. Also ist
allein in Deutschland über 1000 Kirchen, die den Namen tragen. Also ja. Veit, Fitus, wie auch immer. Ja. Also das zeigt, was für eine Bedeutung dieser heilige Fitus auch außerhalb dieser Brauwelt hat, sage ich jetzt mal. Also natürlich Schutzpatron der Bierbrauer, klar.
Genau.
Aber auch welche Bedeutung er einfach im Glauben
hat. Ja, genau. Also er ist einer der, wie nennt man das, 14 Nothelfer.
Ja.
Also quasi wird dann auch angerufen, wenn man gewisse Beschwerden hatte. Ja. Das war auch eine der Aufgaben des heiligen Fitus. Also man hat ihn angerufen als einer der 14 Nothelfer bei Krankheiten wie Epilepsie, Tollwut oder beim Schlangenbiss.
Ja.
Und genau. Und er galt dann aber auch, wie gesagt, als Patron der Bierbrauer, Winzer aber auch, unsere Kollegen aus dem Wein und Apotheker und Bergleit.
Ja.
Ist manchmal echt sehr interessant, wie diese Schutzpatrone zu ihren Fachgebieten kommen. Aber ja, das war so das, wo es dann bei ihm gelandet ist und hat ihn dann halt dementsprechend verehrt. Man hat ihm auch einen Ehrentag gegeben, den 15. Juni. Und der wird vor allem, was ich gelernt und gehört habe, auch vor allem am Balkan sehr gefeiert. Also da wird er auch sehr geehrt und auch dieser 15. Juni ist dort ein großer christlicher Feiertag, oder nicht Feiertag, aber halt etwas, wo man den heiligen Veit ehrt. Also bis heute ist quasi der Vitus noch halt seine Legende beziehungsweise sein Impact, sage ich jetzt mal, auf unsere Kulturgeschichte natürlich noch nach.
Absolut, und das sieht man ja auch an der Verbindung, die dieser Vitus mit Freising hat.
Tatsächlich. Richtig, genau, das hat nämlich gut gepasst, weil in Freising ist der Fitus, der Veit, auch durchaus ein Thema gewesen. Und zwar hat schon der Freisinger Bischof Hitto dem Heiligen Veit ein kleines Kloster gewidmet, das am halben Weg zwischen dem Domberg und dem Weihenstephaner Berg liegt. Also das ist für die Leute, die sich hier in Freising auskennen, wo heute der Lindenkeller ist. Also das ist heute ein Theater, Veranstaltungsort und Biergarten und Café. Genau. Und das ist wirklich genau ziemlich auf der Mitte zwischen dem Domberg und dem Weihenstephaner Berg. Also von beiden, sage ich jetzt mal, gute 500, 700 Meter weg. Und da war halt dieses, ein Säkularkanonikerstift dem Heiligen Veit gewidmet gestanden, bis 1803, bis zur Säkularisation. Ja. Und das war quasi vom Weihenstephaner Kloster, vom Benediktinerkloster hier am Berg, das Nachbarkloster, kann man sagen. Also wirklich, es sind 5 Gehminuten oder was? Was gehen wir
ja, wenn es sind, ja.
Und,
also ja, ungefähr 2 Fitos.
Voll Sport. Auf dem Weg 2 Fitos trinken, gell? Ja.
Und zurück müssen wir ja auch noch.
Ja, ui,
aber ja, nein, genau. Okay. Also es ist eine kurze Distanz.
Es ist eine kurze Distanz. Und, ja, aber das Stift ist halt 1803 abgebrochen worden im Rahmen der Säkularisation und existiert seitdem nicht mehr. Man kann es in ein paar Sachen in Freising noch erkennen, dass der heilige Fitus, der heilige Veit noch Einfluss hatte. Also es gibt entsprechend noch, gab es das Veitstor, das ist auch dort praktisch um die Ecke gestanden, genau, bei der damaligen Stadtmauer. Und da ist heute die Adlerapotheke, beziehungsweise ist Kalitos, auch eine berüchtigte eher Studentenkneipe. Und bis 1803 war oben das Veitstift war eines der 3 Pfarreien von Freising, die ja dann alle in St. Georg aufgegangen sind nach der Säkularisation, also die 3 Freisinger Pfarreien, aber war eine der 3 Pfarreien.
Und bis man schaut, schwuppdiwuppdiwupp, 200 Jahre später.
Nicht einmal. Warum gibt es wieder etwas Berühmtes nach dem Fitus in Freising? In 2007 haben wir unseren damaligen neuen, aber natürlich auch ein bisschen wieder auferlegt. Wir hatten auch schon davor mal einen Weizenbock. Aber 2007 haben wir wieder einen Weizenbock in unser Hauptportfolio, in unser Ganzjahresportfolio aufgenommen und haben ihn in bester Weihenstephaner Tradition nach einem Heiligen, einen katholischen Heiligen benannt, so wie unser dunkler Doppelbock nach dem Gründervater Corbinian benannt ist, haben wir uns gedacht, naja, wenn schon das Nachbarkloster dem heiligen Fitus gewidmet ist, ja, der noch dazu der Patron der Bierbrauer ist und der heilige Fitus auch eine gewisse Vergangenheit hier in der Region hat, dann nennen wir halt einfach unseren Weizenbock, den neuen, auch Fitus.
Fitus, ja, genau. Und heute, 15 Jahre später, wenn man nach dem heiligen Fitus oder wenn man nach dem Fitus fragt im Ausland.
Ja, oder googelt.
Oder googelt, dann.
Kann gut sein, dass statt einem Wikipedia-Eintrag über den heiligen Vitus
ein Bier erscheint.
Ein Bier erscheint. Was ich persönlich eigentlich ganz cool finde.
Also ich glaube, wir können uns nicht beschweren.
Nein.
Was aber auch der Hintergrundgedanke war bei diesem Bier, ein Weizenbock, also der Vitus hat ja 7,7%, da kommen wir aber gleich noch drauf. Aber uns war wichtig, dass, nachdem wir bekannt sind für süffiges Weißbier, dass auch der Weizenbock in diese Richtung geht, fruchtig. Süffig, ja, trotz seiner Stärke, aber nicht unangenehm.
Nicht zu sehr belastet ist.
Genau.
Ja. Weil, wie gesagt, Bockbiere haben oft, und das gehört auch zum Stil, also das ist ja nichts Negatives, oft einen sehr süßen Charakter, ein bisschen, vielleicht sogar vor allem die dunklen Bockbiere, ein bisschen einen öligen Charakter, der vom höheren Alkoholgehalt herkommt. Also das gehört durchaus zur Stilistik. Wir haben jetzt dann aber unseren Weizenbock ein bisschen, sage ich jetzt mal, süffiger interpretiert. Also wir sind jetzt beim Vitus hergegangen. Also mit 16,5 Grad Plato hat er eine Stammwürze eines Einfachbocks. Ja? Also kein Doppelbock, sondern quasi ein Einfachbock. Haben aber trotzdem aufgrund unseres Brauverfahrens und unserer Fokussierung auf die Süffigkeit den Vitus auf bis zu 7,7% Alkohol vergoren. Also das bedeutet, dass wir in unserer Rezeptur und in unserem Brauverfahren eigentlich Vollgas uns darauf fokussieren, das Bier so hoch zu vergären wie möglich und ihn dadurch sehr süffig zu machen. Also, dass kaum Restzucker drinnen bleibt, ja, was das Bier sehr ein bisschen schwerer und mastiger auch macht, sondern dass wir den Zucker einfach komplett ausgären und dadurch wirkt der Vitus vor allem hinten raus im Abgang ein bisschen trocken im Vergleich zu anderen Bockbieren. Aber das macht ihn natürlich auch süffiger, aber halt auch gefährlicher.
Oh ja.
Also, wir gehen da verschiedene Aspekte im Brauprozess ein. Also zum Beispiel ein, wie gesagt, dieser hohe Vergärungsgrad mit unserer Weißbierhefe. Da schauen wir auch drauf, dass wir zum Beispiel ausschließlich auch nur helles Gerstenmalz und Weizenmalz verwenden. Also jetzt vor allem keine dunkleren Malze, das macht das Bier einfach ein bisschen heller. Es ist ja auch offensichtlich heller als unser Weißbier.
Ja.
Aber durch das, dass wir da halt einfach hellere Malze verwenden, ist es auch, sage ich mal, ein bisschen trinkbarer. Es wirkt dadurch ein bisschen schlanker. Und natürlich auch schauen wir durch ein spezielles Maischprogramm, dass wir so viel vergärbare Zucker wie möglich kreieren, die dann später die Hefe verstoffwechseln kann. Und auch bei uns bei der Gärung im Gärkeller, der Vitus braucht ungefähr einen Tag länger natürlich, weil er einfach mehr Zucker hat, den die Hefe verstoffwechseln und vergären kann. Auch im Keller lassen wir ihn ein bisschen länger liegen, lassen wir ihn ein bisschen länger reifen als das Hefeweißbier. Also er ist praktisch der große Bruder, sagen wir jetzt einmal, von unserem Weißbier. Ist auch dementsprechend aromatischer als das Weißbier. Das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass mehr aromabildende Stoffe gebildet werden, das auch, ja, aber der Eindruck, vor allem dieser Fruchtigkeit der Banane, die ja sehr bekannt ist, aber auch das gewürznelkenartige Aroma, wird durch den höheren Alkoholgehalt des Bieres wird er ein bisschen verstärkt. Und dadurch wirkt er auch in der Sensorik, also wirkt er auf den Trinker auch ein bisschen intensiver. Was mir am Vitus besonders gut gefällt, ist im Abgang. Ich habe ja schon gesagt, er wirkt ein bisschen trocken, also weil er halt sehr gut entvergoren ist. Dadurch nicht so süß und mastig wie vielleicht vergleichbare Bockbiere, aber dadurch bekommt er auch so eine leichte Aprikosennote im Abgang. Und das ist halt einfach sensationell. Und diese leichte Fruchtigkeit im Abgang, das kreiert halt einfach dieses, wow, jetzt möchte ich noch einen Schluck nehmen, weil es halt einfach eine sehr komplexe Fruchtigkeit ist, ein sehr komplexes Bier ist, aber trotzdem leicht zu trinken ist. Ja.
Ja.
Und die 7,7% Alkohol, die schmeckst du einfach nicht.
Ja. So ist ein ganzer Fruchtkorb irgendwie. Also wenn es losgeht, die Banane, dann zwischendrin
das gut, Würzige von der Nelke.
Und dann zum Schluss die Aprikose.
Also genau.
Man darf spritzig. Ja echt schwärmen von diesem Bier.
Gell? Es hat Hefe drüben natürlich, es ist eine leichte Spritzigkeit. Es hat eher mehr so eine Spritzigkeit, die so ein bisschen mussierend wirkt. Ja. Also es ist so ein bisschen leicht prickelnd am Gaumen. Ja. Und das Ganze macht das einfach so cremig und fein und leicht, aber halt einfach sehr süffig am Abgang. Und da muss man halt trotzdem jetzt auch sagen, so schön das Bier ist und so tolles Bier ist, du musst extrem aufpassen beim Trinken, weil die 7,7%, also das Bier ladet halt auch ein, dass du das im Sommer im Biergarten trinkst.
Ja.
Und das ist halt das Problem. Auf dem Kabinen-Tuppelbock im Sommer im Biergarten kommen nur wenige Leute auf die Idee, das zu trinken, wahrscheinlich Genießer, die das Bier wirklich sehr gern haben, egal welcher
Jahreszeit. Fruchtiges Weißbier.
Aber fruchtiges Weißbier, das noch dazu süffig ist, ja, geht im Biergarten immer im Sommer. Und dann hat es aber 7,7% Alkohol. Man muss das saumäßig aufpassen. Also das ist wirklich Biergenuss sollte ja immer mit dem nötigen Verantwortungsbewusstsein.
Definitiv.
Definitiv. Wollen wir betonen an dieser Stelle. Ja, bei dem Bier vielleicht sogar noch eine Spur mehr. Weil es manchmal die Leute ein bisschen überrascht. Weil normalerweise was beim Bockbier merkst du einfach durch den Geschmack, durch die Schwere, die vielleicht so ein Bockbier hat, durch diese Öligkeit, merkst du so einen leichten alkoholischen Charakter und dadurch ist man automatisch ein bisschen vorsichtiger beim Trinken. Und das hat der Vitus halt überhaupt nicht.
Ich finde, wir sollten einen Vitus-Führerschein einführen. Nach einer Verkostung bei einer Brauereiführung, wenn der Vitus verkostet worden ist und wenn auf die Gefahren hingewiesen wurde, sollte da jeder so ein kleines Kartel mit vorgekriegt wird, ich habe bestanden. Aber du hast vollkommen recht. Also, wenn ich mir das anschaue, dass diese 7,7% einfach nicht spürbar sind, was ja bei anderen Biere durchaus der Fall ist. Beim Kabinien merkt man die 7,4 auch, finde ich. Auch wenn natürlich der Kabinien auch sehr süß ist. Aber da merkt man die 7,4, beim Vitus merkt man es nicht.
Ja, und wie gesagt, das ist einfach nur als Hinweis, aber es ist ein wahnsinnig tolles Bier, das auch super zum Food Pairing passt. Ich war einmal im Comeback in bei Degernbach, bei dem Golfrestaurant, beim Holledauer Golfkurs, und der hat da der Jürgen Wilde, der Koch, der hat einen Nachspeis gemacht, ein Vitus Tiramisu. Ne? Super.
Oh ja.
Ja, das war richtig, richtig gut. Weil der Vitus ladet auch ein, dass man mit dem kocht. Nicht nur als Bierbegleitung, sondern es ladet ein mit dem kocht, weil er halt wahnsinnig viel Aroma, viel Flavor einbringt in ein Essen. Vor allem in so eine Süßspeise. Ja. Also das passt total gut. Dann passt er natürlich auch wahnsinnig gut zu diversen etwas intensiven und würzigeren Speisen, weil der Vitus da auch ein bisschen einen Counterpart bieten kann. Ja. Der Vitus ist stark genug und aromenintensiv genug, um auch mal bei etwas, sagen wir mal, aromenintensiveren Essen eine schöne Rolle daneben zu spielen. Und passt aber auch wunderbar allein nicht. Also mein persönlicher Tipp ist, wenn es klassisch sein soll, zu Kaussportzen passt eigentlich ganz gut. Mhm. Ja, finde ich. Weil Kaussportzen sind auch intensiv und kräftig und der Vitus bringt eine fruchtige Komponente in das Essen eine. Oder auch zu Teiggerichten. Also ich finde also diese fruchtig intensiven, scharfen, cremigen Teiggerichte, da passt der Vitus halt auch super, weil er ein bisschen das ausblöscht. Das
ausgleichende
Element. Genau, er ist also ein ausgleichendes Element dazu. Ja. Also ja, man, es empfiehlt sich auf jeden Fall beim Vitus immer was dazu zum Essen. Ja.
Also ich habe nur einen Geheimtipp, und zwar von meiner Chefin, von der Karin. Die hat nämlich ein unglaublich starkes Weizenbock-Parfait gemacht.
Ah, du, das Rezept, was auf der Homepage ist.
Genau, ja. Genau. An dieser Stelle der kurze Hinweis. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, bei uns auf der Website weinstefana.de unter dem Vitus haben wir ein Rezept für ein Weizenbock-Parfait. Im Sommer ein absoluter Traum.
Mhm. Und relativ einfach zu machen. Schön kühl und dann ist ein richtig erfrischendes, fruchtiges Nachspeise.
Ja. Sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Genau. Aber wir haben ja auch ein passendes Glas dazu, was das Gesamterscheinungsbild abrundet.
Genau.
Jetzt mal. Und das, da, man kennt ja diese Vitus-Darstellung. Also wir kennen es natürlich. Ja. Ihr daheim, wir versuchen es euch jetzt zu beschreiben, aber es bietet sich an, eine Flasche Vitus oder das passende Glas dazu zu kaufen.
Richtig.
Aber der Vitus, durch das, dass er heute auch sehr jung war, wäre er eigentlich immer als Knabe oder als Jüngling, sagt man jetzt einmal, dargestellt. Genau. Vornehm gekleidet, gelocktes Haar, manchmal mit Hut und als Schutzpatron der Sachsen und Böhmen trägt er zuweilen einen Hermelinmantel mit Krone und Reichsapfel. Manchmal auch mit Palme und Schwert dargestellt. Es gibt ein paar verschiedene Darstellungsarten, aber eine, was auch noch ein bisschen auf sein Martyrium hinweist, ist das, dass er noch ab und zu unbekleidet in einem Kessel sitzt. Ja. Also es gibt auf vielerlei Arten und Weisen. Wir haben auf unserem Glas und auf unserer Flasche eine dieser geläufigsten Darstellungen drauf, sage ich jetzt einmal, auch als Jüngling natürlich. Und wie das genau ausschaut, schaut es euch einfach auf unserer Website an.
Da haben wir auch einen kleinen Artikel noch einmal zur Geschichte von Vitus.
Genau, wer ein bisschen tiefer einsteigen will.
Genau, wer ein bisschen tiefer einsteigen will. Vor allem mir ist wichtig zu erwähnen beim Glas, wir haben da ein sehr bauchiges Weißbierglas mit einem doch relativ dünnen Glas für ein Weißbier verwendet. Und zwar hat das bauchige Glas die Aufgabe, dem Vitus den Raum zu geben, um sein fruchtiges Bouquet im Glas aufzubauen. Also wenn man die ersten beiden Schlucke runtergenommen hat, also das Vitus-Glasl wirkt ein bisschen wie so ein Bordeaux-Weinglasl. Ne? Und diese Glaseln hat man ja auch, damit quasi dieser fruchtige, komplexe Rotwein in diesem bauchigen, runden Glas genug Luft, genug Raum hat, um das Bouquet aufzubauen. Und wenn man dann hineinriecht, damit man das sehr intensiv wahrnimmt. Nichts anderes wollen wir mit unserem Vitus-Weißbierglasl. Genau der Grund, warum wir das Glas so gewählt haben. Ja, damit einfach der Vitus diese Fruchtigkeit, diese Komplexität in Geruch und Geschmack sich einfach in einem Glas viel besser entfalten können, als jetzt in einem, sagen wir mal, standardmäßig designten Weißbierglasl. Und da haben wir eher was gewählt, was dem Bier in seiner Sensorik mehr unterstützt, als jetzt vielleicht die traditionelle Glasform eines Weißbierglases.
Absolut. Und da das Auge ja auch bekanntlich mittrinkt.
Unbedingt.
Ist es natürlich eine Erscheinung in diesem Glas. Ja, es wird dem edlen Charakter des Bieres auch gerechter
Absolut.
Als ein Standard-Weißbierglas, sage ich jetzt
mal. Absolut.
Oder unser Stefani-Weißbierglas. Ja. Also deswegen, es wird dem Ganzen viel gerechter. Wenn ihr noch wissen wollt, wo es den Vitus denn überall gibt, kommt hier der obligatorische Hinweis auf unsere Produktsuche auf der Website. Gerne reinschauen. Den Vitus gibt es überall in Deutschland erhältlich und auch in über 20 Exportländern mittlerweile.
Ja, wahrscheinlich sogar mehr. Also, ich würde fast sogar schon sagen, sind es vielleicht sogar schon 30.
Haben wir die schon?
Oh ja. Ja, Daumen mal Bi hätte das schon behauptet. Ja. Kleiner Funfact am Ende. Der Doni weiß es, deswegen brauchen wir da jetzt nicht dieses Spiel spielen. Doni, weißt du übrigens, wo der meiste Vitus ausgeschenkt wird? Deswegen sage ich es einfach gleich. Es ist so, dass wir ein Lokal international haben, das schenkt am meisten Vitus aus. Das schwenkt sogar mehr Vitus aus als das Preisstöber hier in Weinstefan im Jahr. Und das ist in Redwood City. Und zwar das muss ich jetzt nochmal nachschauen, nicht, dass ich das nochmal falsch sage. Genau, Redwood City, das ist südlich von San Francisco in der Bay Area und das ist das sogenannte Gourmet-Haus Staudt. Das ist von deutschen Auswanderern gegründet worden, ich glaube, wird jetzt in der dritten, vierten Generation geführt. Und der Volker Staudt, der Eigentümer, ist ein riesiger Vitus-Fan, hat in dem Vitus immer am Hahn, dem gibst du das ganze Jahr lang vom Fass. Und der ist nachweislich der größte Vitus-Account, also das größte Vitus-Lokal der Welt, wo am meisten Vitus ausgeschenkt wird. Also wer mal in der Verlegenheit ist, in San Francisco Umgebung zu sein oder vom Flughafen San Francisco wegzufliegen, das ist nur 20 Minuten vom Flughafen weg, ja, sollte im Gourmet-Haus Staudt in Redwood City mal stehen bleiben und dort ein Vitus trinken. Dann hat er nämlich den Platz gefunden, wo am meisten Vitus weltweit verkauft
wird. Perfekte Beschäftigung für einen 4-Stunden-Overlay in San Francisco.
Ja, echt mal. Also ganz ehrlich, außergehen, Uber schnappen, zum Staudts Gourmet-Haus fahren, ein Vitus vom Fass trinken, dort eine Kleinigkeit essen und dann wieder zurück zum Flughafen. Super.
Ja.
Das habe ich auch gemacht, glaube ich. Das war mein zweiter USA-Trip. Da war meine letzte Station San Francisco. Und bin ich quasi von San Francisco vom Hotel rechtzeitig mit Uber zum Volker gefahren. Dann war ich dort mein Lunch einnehmen, 3 Vitus getrunken. Dann bin ich am Flughafen gefahren, Check-in, eine in Flieger, die 11 Stunden oder so von San Francisco nach München haben geflogen, hab ungefähr die Hälfte davon geschlafen.
Schlafen über der Baby, genau.
Vitus sei Dank.
Ja, und mit dem Vitus-Schlaf kann man diese Episode auch beenden.
So ist es, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser kleinen Geschichtsstunde, einen Ausflug in die heiligen Geschichte der Brauerei.
Geschichts- und Bierstunde, ja.
Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns darauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald. Servus.
Hört's euch.